Herzlich willkommen zu unserem letzten Teil dieser Serie Schritte zum Glücklichsein. Es ist leider so, dass alles irgendwann einmal ein Ende hat. Unser Teil 7, der jetzt uns beschäftigen wird, heißt Glücklichsein ist ansteckend. Warum geteiltes Glück wahres Glück ist. Man sagt ja im Volksmund, geteiltes Glück ist doppeltes Glück, ja? Und Leid ist halbes Leid. Darum ist es so wichtig, dass wir das miteinander teilen. Und auch das ist unser Thema heute. Also, es geht ums Glücklichsein. Wir haben schon kennengelernt, welche Schritte dazu notwendig sind. Und, das letzte Mal, wir brauchen den Geist Jesu. Der Geist, der uns glücklich macht. Gib also nicht dem anderen die Schuld für dein Unglücklichsein, übernehme für dein Glück selbst die Verantwortung. Immer wieder höre ich, ja, Herr Fuchs, wenn mein Mann nicht wäre oder wenn meine Frau nicht wäre, wenn das nicht wäre, dann wäre ich viel glücklicher. Das ist immer der andere. Wir schieben die Schuld auf den anderen und reden nicht davon, dass ich selber auch einen Teil dabei beitragen kann. Übernehme für dein Glück selbst die Verantwortung. Jeder ist der Captain auf seinem Schiff und jeder ist der Schmied seines Glücks. Und wir haben gehört, woran es hängt und wie man das Glücklichsein erleben kann. Auf alle Fälle eines nicht. Geld macht nicht glücklich. Es geht also nicht ums Materielle, was die Menschen heute uns so anbieten und sagen, ja, wenn du das hast, wenn du so reich bist, dann bist du glücklich, wenn du das Auto hast, wenn du das gekauft hast und so weiter und so fort. Nein, Geld macht nicht glücklich. Natürlich ist es gut, wenn man Geld hat, keine Frage, aber das Glück hängt davon nicht ab. Es gibt Leute, die haben nicht so viel Geld und sind glücklicher als jene, die so reich sind, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen mit ihrem Reichtum und Angst haben, dass er bleibt, der Reichtum, und nicht irgendwann wieder weggeht. Jetzt kommen wir zur siebenten Tatsache. Und die heißt, was du gibst, macht dich reich. Also ganz diametral anders zu dem, was man immer wieder so gelernt hat. Gib nur nichts her, weil dann hast du nichts. Wir sind sozusagen vom Stamme Nimm. Wir nehmen, einnehmend sind wir nehmen und meinen, das macht glücklich. Eigentlich sollten wir vom Stamme Gib sein. Das macht glücklich. Gib her, was du gibst, macht dich reich. Und das ist ein Geheimnis, das man ausprobieren muss. Wir brauchen drei Dinge zum Glücklichsein. Auf der einen Seite eine sinnvolle Arbeit. Ich hoffe, Sie haben eine sinnvolle Arbeit und Sie sind dort, wo Sie sein sollen. Das ist so schön, wenn ich weiß, ja, ich bin am richtigen Fleck. Ich habe die Berufung, einen Beruf zu haben, weil ich den ausfülle, weil ich diese Gabe habe, weil ich eben das kann. Eine sinnvolle Arbeit. Zweitens, was uns zum Glück führt, ist diese Liebe. Wir haben schon davon gesprochen, diese Agape. Nicht Eros, nicht Philos, aber diese selbstlose, dienende, hingebende Liebe, die mir jetzt hilft, zu geben und nicht zu nehmen. Und was wir brauchen zum Glück, ist Hoffnung. Wir brauchen einen Sinn und ein Ziel und eine Zukunft. Denn arm sind die Menschen heute, sie haben zwar alles, aber sie haben keine Hoffnung, keine Zuflucht, keine Perspektive mehr. Denn es rinnt alles unter ihren Händen weg wie Sand. Und das ist das Problem. Wir bauen auf Sand, meinen, das wäre unser Halt, und dann zerrinnt er uns vor uns weg und wir haben keinen Halt mehr. Nun, Diese drei Dinge wären es. Es ist nicht viel, aber ich kann damit etwas anfangen. Es geht also jetzt um die Tat, es geht jetzt um die Praxis, es geht jetzt um die kleinen Dinge des Lebens. Schaut einmal, an diesem Bild seht ihr es. Im negativen Sinne sind es die kleinen Sticheleien, die kleinen Pfeile, die abgeschossen werden, die am Ende irgendwann einmal mich zum Erliegen bringen. Dieses kleine Problem und immer wieder dasselbe und immer wieder diese kleinen negativen Dinge, die mich dann zerstören. Wenn wir glücklich werden wollen, dann fangen wir an mit positiven Dingen und auch nicht riesengroß, sondern auch mit kleinen Dingen. Fangen Sie klein an. Beginne nicht mit einem großen Vorsatz. Ab heute werde ich. Nein, das bringt gar nichts. Was haben wir schon alles versprochen? Ab heute werde ich. Und wie lange haben wir es durchgehalten? Eine kurze Zeit und dann war es vorbei. Nein, beginne mit einem kleinen Werk, mit einer kleinen Tat, mit einer Kleinigkeit. Und so die kleinen Dinge des Lebens machen es eigentlich aus. Zum Beispiel ein kleines nettes Wort, ein kleines Lob, eine Anerkennung, ein netter Blick, was kostet das? Überhaupt nichts. Eine kleine Blume, die man vielleicht am Wegesrand gepflückt hat. Es ist einfach schön, wenn man spürt, da hat jemand an mich gedacht. Auch wenn es nichts kostet. Und das geht's nicht. Beginne mit einer kleinen Tat und dann wirst du weiterkommen. Das heißt also, nicht große Schritte machen. Fangen Sie an, in diesem Leben jetzt ganz bewusst zu leben. Nicht getrieben zu werden, sondern freiwillig sich einzusetzen, nämlich dem anderen glücklich zu machen und Freude zu schenken. Und ich erlebe das immer und immer wieder, wenn ich andere glücklich mache, wenn ich für andere da bin und ich merke, das hat demjenigen jetzt eine Hilfe und hat ihm geholfen, dann ist mir das ein glückliches Element geworden. Darum heißt der Schritt 7, Leben. Suchen, finden, kennen, erkennen, bekennen, lassen. Und jetzt kommt das Wort Leben. Was du willst, dass man dir tut, das tu du dem anderen. Klingt ganz ähnlich wie der Satz von Konfuzius, der gesagt hat, was du nicht willst, dass man dir tut, füg auch keinem anderen zu. Aber das ist ein negativer Satz. Was du nicht willst, dass man dir tut. Und nach dem Prinzip leben wir heute. Ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe und wir leben aneinander vorbei. Jesus hat diesen Satz positiv formuliert. Was du willst, dass man dir tut, tu du zuerst einmal dem anderen. Also wenn du möchtest, dass man dir freundlich begegnet, begegne du dem anderen freundlich. Wenn du möchtest, dass man dich anerkennt und lobt, schenk Anerkennung und Lob. Wenn du möchtest, dass man dich ehrt und respektiert, schenk Respekt und Ehre. Du hast jetzt eine Fülle und du kannst aus dieser Fülle heraus geben, weil diese Fülle nicht ausgeht. Sie ist immer da und du kannst aus dieser Fülle immer wieder schöpfen und kannst weitergeben. Also dieses Prinzip, was du willst, dass man dir tut, tu du zuerst einmal, setz den ersten Schritt, führt uns zum Glücklichsein. Glücklich ist, wer andere glücklich macht, denn er verwirklicht seinen Sinn. Glücklich machen ist das Geheimnis, nicht glücklich werden. Aber immer wieder denken wir, ja, ich möchte doch glücklich werden. Und dann erwarten wir vom anderen, mach mich glücklich. Und dann sind wir in einer Konsumhaltung und werden oft enttäuscht, weil wir eben diese Erwartungshaltung nicht erfüllt bekommen, der andere bringt es nicht und ich bin leer. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Glücklich machen macht glücklich, nicht glücklich werden. Ich gebe das an einem, mach das an einem Beispiel fest. Schaut einmal, da haben Sie eine Landkarte. Und diese Landkarte ist sehr interessant. Wenn man die genau beobachtet, da gibt es einen Fluss und das ist der Jordan. Und dieser Fluss speist zwei Seen, nämlich den See Genezareth und das Tote Meer. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Da ist ein Fluss, der speist zwei Seen. Der eine ist voller Leben, der andere ist tot. Dasselbe Wasser. Wieso ist das so? Der Jordan speist den See Genezareth, der ist voller Fische, die Fischerei lebt davon. Und dasselbe Wasser speist das Tote Meer und da ist kein einziger Fisch drinnen. Wieso ist das so? Schaut einmal ganz genau hin und dann werdet ihr die Auflösung des Rätsels finden. Was ist das Geheimnis? Es ist genau das Geheimnis, was wir heute miteinander besprechen wollen. Das Geheimnis heißt, Leben heißt geben. Und wenn Sie genau schauen, dann werden Sie eines sehen, der See Genezareth hat einen Zufluss und er hat einen Abfluss. Das heißt, er empfängt und was er empfängt, gibt er weiter. Das Tote Meer hat nur einen Zufluss und keinen Abfluss mehr. Das heißt, es bleibt alles in diesem Meer verdunstet und es wird immer salziger. Da kann kein Leben existieren. Und das ist für mich so ein wunderschönes Bild für uns und unser Glücklichsein. Leben heißt geben, empfangen und das, was ich empfange, weitergeben. Das lässt uns leben. Da gibt es Fischfang in diesem See. Er empfängt und gibt weiter und das bringt Leben. Oder wollen Sie ein totes Meer sein, das nur empfängt, nur haben, 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 haben und irgendwann einmal ist es vorbei? Nein. Und dieses Konzept ist das Letzte, was wir brauchen, um glücklich zu sein, nämlich, dass wir das, was wir selber erlebt haben, erfahren haben, anderen weitergeben. Was mir am meisten hilft, ist diese Seminare, die ich mache, weil ich nicht nur Ihnen helfe, sondern mir am meisten selber helfe. Das ist das Geheimnis. Ich habe einmal eine Geburtstagskarte bekommen und die hat so ausgesehen. Und da steht drauf, du wirst immer danach streben, anderen was abzugeben. Ja, bei dieser Karte stimmt etwas nicht ganz, weil der Kater ja nicht bewusst abgibt. Der schüttet seine Milch in seine Tasse, aber er hat ein Loch oder die Tasse hat ein Loch und der andere hat dann auch was davon. Das ist ja nicht eigentlich dieses Thema, sondern unser Thema ist es ja, dass wir bewusst etwas weitergeben von dem, was wir erhalten, nicht zufällig. Also es geht darum, dass ich bewusst das, was ich bekommen habe an Liebe, an Freiheit, an Ordnung, am Geist des Herrn Jesus, dass ich das bewusst weitergebe. Jeder hat doch diese Sehnsucht nach einem sinnvollen Leben, einer sinnvollen Lebensgeschichte. Jeder von uns möchte gerne sinnvoll sein und seine Memoiren schreiben und sagen können, das war mein Leben. Und mein Leben war erfüllt. Es war ein ausgefülltes Leben. Es war nicht ein getriebenes Leben, gehastet von einem Event zum anderen. Es war ein glückliches Leben. Es war ein erfülltes Leben. Ich war dankbar für das, was ich erleben durfte und erlebt habe. Das möchte doch jeder von uns sagen können. Und damit Sie das sagen können, möchte ich Sie ermutigen, nach diesem Gesetz jetzt zu leben. Nicht nur Arbeit war mein Leben, also Hektik, 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 sondern ich lebe. Und wenn ich lebe, dann arbeite ich auch ein bisschen etwas, damit ich lebe. Aber eigentlich sollte mein Leben eine Qualität haben. Und die Qualität kriegt es durch das, dass ich anderen diene, für anderen da bin, anderen helfe und andere glücklich mache. Und dann werde ich selber auch glücklich sein. Es gibt ja so viele Angebote zum Lebenssinn. Die einen sagen, mach Yoga. Die anderen sagen, du musst Anthroposophie nehmen. Die nächsten sagen, nein, Scientology ist es oder Astrologie oder Esoterik. Es gibt so viele verschiedene Weltanschauungen und unter vielen dieser verschiedenen Weltanschauungen und Büchern ist auch ein Buch über Jesus. Und so ist er heute einer unter vielen. Und ich muss Ihnen sagen, stopp. Er ist der Einzige unter allen, der uns glücklich machen kann. Ich würde das ganz bewusst nicht sagen, wenn ich es nicht selber erlebt hätte oder auch Gründe hätte, Tatsachen, die dazu etwas sagen können und dafür sprechen. Suchen Sie nicht überall das Glück. Ich habe Leute kennengelernt, die aus der Esoterik gekommen sind und gesagt haben, ich habe es dort auch nicht gefunden. Die Astrologie verherrlicht haben und gemeint haben, das wäre ihr Ziel und ihre Hoffnung und ihr Glücklichsein. Ich habe sogar mit einer Dame zusammengearbeitet, damals als ich Verkäufer war und Verkauf gelernt habe. Die hat sofort, als der Käufer hereingekommen ist, gesagt, das ist ein Stier oder ein Löwe oder ein Zwilling. Die hat das sofort herausgefunden. Aber sie war nicht glücklich dabei. Und ich möchte euch ermutigen, die Astrologie oder was auch immer es für Weltanschauungen sind, sie machen nicht glücklich. Probier es mit Jesus. Er macht wirklich glücklich. Und jetzt kommt die Frage, wie bekomme ich den Geist Jesu? Wie bekomme ich diese Fülle, die ich brauche, um sie weiterzugeben? Denn letztlich geht es ja darum, ich möchte ja seinen Geist empfangen, das war das Letzte, was wir besprochen haben, aber ich möchte diesen Geist nicht für mich behalten, sondern ich möchte ihn weitergeben. Denn das macht erst das Leben aus. Nicht nur empfangen, sondern weitergeben. Und das möchte ich Sie ermutigen, dass Sie das praktizieren, weil viele setzen sich nur her und lassen sich im Seminar berieseln und horchen zu und sagen, ja, schön war's. Und dann gehen sie nach Hause und dann vergessen sie alles wieder. Das wäre schade. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, ernste Schritte zu unternehmen und zu sagen, ich möchte wirklich etwas Aktives tun. Wie kriege ich jetzt diese Fülle in meinem Leben? Da gibt es einen wichtigen Satz, der heißt, und den kennen Sie sicher alle, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, kennen Sie den? Super. Das ist aber nur die Hälfte vom Satz. Wer weiß, wie es weitergeht? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern, da hat einmal einer im Seminar gesagt, ich weiß es. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, es darf auch eine Torte sein. Nein, das ist es auch nicht. Der zweite Teil dieses Satzes heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das muss ich Ihnen ein bisschen erklären. Was also das Brot für meinen Körper ist, ist das Wort Gottes für die Seele. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Erkenntnis, denn wir nehmen uns sehr viel Zeit zu essen. Wie viel essen Sie, oder wie oft essen Sie am Tag? Zweimal. Super. Haben Sie so viel Zeit? Zweimal am Tag zu essen. Es gibt Leute, die sagen, ich habe nicht einmal Zeit zum Essen. Die meisten essen dreimal am Tag sogar. Stell dir vor, warum denn dreimal am Tag? Ja, weil ich sonst keine Kraft habe. Ja, wenn du dreimal am Tag für deinen Körper etwas tust, damit er kraftvoll ist, musst du auch für deine Seele etwas tun, Denn unsere Seele, haben wir gehört, das haben wir gelernt, ist unterernährt. Wir haben keine Kraft. Wir brauchen Nahrung. Und jetzt erzähle ich Ihnen ein bisschen, was ich meine unter Nahrung und wie wichtig das ist, dass wir die richtige Nahrung für die Seele zu uns nehmen. Essen Sie auch im körperlichen Bereich nicht alles, was Ihnen angeboten wird. Es gibt so viel Weißgepäck und so viel Luftgepäck und so viel Schädliches. Man sollte Vollkorn und gesunde Vollwertkost zu sich nehmen. Und genau dasselbe gilt auch für die Seele. Da gibt es auch so viele Angebote, die nicht satt machen, die vielleicht nur ein bisschen gut schmecken und sich nett anfühlen, aber letztlich nicht wirklich das bringen und glücklich machen, was wir brauchen. Ich sage Ihnen, was wir brauchen. Der Mensch braucht Begegnung. Bleiben wir mal beim ersten Wort. Der Mensch braucht Begegnung. Wir sind nicht geschaffen zum Alleinsein. Keiner ist gerne allein. Ja, manches Mal zieht man sich ein bisschen zurück. Das ist schon gut so. Aber so alleine leben, ich weiß das immer wieder bei Leuten, die sagen, ich brauche jemanden. Wir brauchen einander. Der Saal hier ist deshalb so entstanden, weil nicht einer allein das gemacht hat, sondern da braucht es einen Bodenleger, einen Tischler, einen, was weiß ich, alle Elektriker. Alle haben zusammengearbeitet und das hat dann diese wunderschöne Halle zustande gebracht. Und so brauchen wir einander. Wir brauchen Begegnung. Wir müssen dem anderen kennenlernen und so auch in der Begegnung einander Liebe schenken können. Denn Liebe bleibt nicht allein. Ich kann nicht alleine lieben. Wen soll ich denn lieben? Ich brauche ja ein Objekt, das ich lieb habe. Ich brauche also Begegnung und ich möchte nicht alleine sein. Und so hat uns der Schöpfer auch gemacht. Er hat ja gesagt bei der Schöpfung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Er braucht Begegnung. Er braucht ein Gegenüber, ein Miteinander und so weiter. Das ist einmal ein Aspekt, den wir brauchen. Und wir fragen uns dann, wie kriege ich das? Das werden wir noch genauer besprechen miteinander. Bleiben wir beim zweiten Punkt. Der Mensch braucht Identifikation. Er muss sich identifizieren können, und das geschieht in der Begegnung, dass er sich vergleicht mit anderen. Zum Beispiel begegnet er einer Vase und dann sagt er, ich bin keine Vase. Er begegnet einem Kasten und sagt, ich bin kein Kasten. Er begegnet einem Tier und merkt, er ist kein Tier. Und so identifiziert er sich. Und es ist so wichtig, dass die Welt heute wieder gesund wird, denn es geht drunter und drüber in einer Art und Weise, die mir sehr wehtut. Zum Beispiel, die Familie wird zerstört. Und zwar systematisch zerstört. Männer sind keine Männer mehr, Frauen sind keine Frauen mehr, Familie ist out, es sind andere Alternativen, die jetzt da in der Genderbewegung groß hochgehoben werden. Und die Menschen verlieren die Identität. Sie wissen nicht mehr, was ist oben und unten, was ist Mann und was ist Frau sein. Was heißt Vater sein, was heißt Mutter sein? Du darfst dir heute nicht mehr Mutter sagen. Gebärende Person. Wo sind wir denn heute? Müsst ihr euch das vorstellen. Was ist da verloren gegangen? Das Wort Mutter beinhaltet so viel mehr als nur das Wort gebärende Person. Ihr Lieben, wir brauchen Identifikation. Das beginnt in der Kindheit schon. Das Kind vergleicht sich mit der Mutter und sagt, aha, ich bin eine Frau. Schaut auf die Mutter, auf die Frau und weiß, was heißt Frau sein, weiß, was heißt Mutter sein, der Junge weiß, was heißt Mann sein, was heißt Vater sein. Er kann sich identifizieren und er hat dann auch dementsprechend einen Weg, der ihn glücklich macht. Denn wenn er weiß, wer er ist, dann ist er auch glücklich. Und so viele Leute sind heute unglücklich, weil sie jedes Jahr in Deutschland sogar sein Geschlecht wechseln kann. Ja, tja, wo sind wir denn? Es ist keine Frage, dass wir da unglücklich sind. Wir brauchen Identifizierung. Wir müssen wissen, wo was richtig ist und wo was falsch ist. Und wer bin ich? Und deshalb ist es mir so wichtig und ein großes Anliegen, dass die Familie wieder Familie ist, dass die Männer wieder Männer sind und die Frauen wieder Frauen sind und dass die Frauen nicht Männer sein wollen oder umgekehrt. Es ist eine Katastrophe. Also, ich hoffe, ihr könnt euch identifizieren mit eurem Geschlecht und ihr seid glücklich als Frau und glücklich als Mann und zeigt auch den Kindern, wie schön es ist, Mann oder Frau zu sein, denn es ist beides gleichwertig, aber nicht gleichartig. Deshalb, ihr Frauen, seid Frauen und spielt nicht Männer und umgekehrt, ihr Männer, seid Männer und etabliert euch als Männer. Drittens, wir brauchen Beständigkeit. Wir leben heute in einer Zeit, wo sich alles ändert. Wir können uns nicht mehr orientieren. Das ist furchtbar. Das erkläre ich euch an einem Beispiel. In der Raumfahrt hat man Astronauten ausgebildet, dass sie wieder heimfinden. Und man hat eine Kapsel in einen Raum gestellt. Es ist ein Flugsimulator gewesen. Und der Astronaut saß also in der Kapsel und konnte beim Fenster rausschauen. Und seine Armaturen gingen aus, das heißt also kein Strom mehr, er konnte sich nicht mehr orientieren nach der Anzeige, aber er konnte beim Fenster rausschauen und da hatte man an die Wand den Sternenhimmel projiziert. Und so konnte er sich orientieren und konnte nach den Sternen sich ausrichten und den Weg nach Hause finden. In einer Sekunde, wo er nicht aufgepasst hat, hat man den Sternenhimmel durcheinander geworfen. Und hat man beobachtet, was macht jetzt der Astronaut? Er sollte nach Hause, das war sein Auftrag. Und jetzt hat er die Kapsel nach oben, nach unten gelenkt, hin und her, um irgendwie einen Anhaltspunkt zu finden. Und er fand keinen mehr. Kein Sternbild, das ihm zeigen könnte, da ist jetzt der Weg nach Hause, das ist Norden, das ist Süden und so weiter. Und er fängt jetzt an, seine Kapsel zu drehen und zu drehen. Und man musste tatsächlich diesen Versuch abbrechen, denn er wäre gestorben. Er war in so einem Überlebensstress, er fand nicht mehr nach Hause. Und so musste man das Ganze abbrechen, weil sonst wäre er wirklich gestorben. Und das ist unser Leben heute. Wenn wir keine Orientierungspunkte mehr haben, keine Anhaltepunkte, wo wir uns ein bisschen orientieren können, dann kommen wir in einen Überlebensstress, der uns zerstört. Früher hat es noch Werte gegeben. Jungfrau war ein Wert. Heute wirst du belächelt. Die Werte, die Glaube, Hoffnung und Liebe heißen, die Ewigkeitswerte sind, werden heute belächelt. Ja, das gibt's gar nicht mehr. Mann, Frau, was auch immer das für Werte sind, wird heute alles verwischt und am Ende ist das Chaos. Und es ist ganz klar, dass wir unglückliche Menschen sind. Wir brauchen Beständigkeit. Und das ist ja auch typisch in unserem Seminar. Am Anfang sind sie auf diesem Sessel gesessen. Und am letzten Abend sitzen sie wieder am selben Sessel. Das ist typisch, immer wieder. Ich meine, die Technik muss dort sitzen, das ist klar. Aber die anderen Teilnehmer, sie sitzen immer auf dem selben Platz oder meistens am selben Platz. Warum? Ja, weil mir der Sicherheit gibt. Den kenne ich schon, da war ich. Das gibt mir Beständigkeit, eine gewisse Beständigkeit, die ich brauche. Das sind Dinge, die wir zum Glücklichsein brauchen. Der nächste Punkt ist Erfahrung. Wir brauchen Erfahrungen, Erlebnisse. Und das ist ja bei der Erziehung genau dasselbe, nicht? Du kannst dem Kind 100-mal sagen, die Platte ist heiß. Wenn es klug ist, dann horcht sie auf die Mama. Aber die meisten Kinder probieren es aus. Und dann, au, ja, die Erfahrung musst du machen. Und manches Mal ist es gut sogar, dass wir Eltern den Kindern diese Erfahrung machen lassen, auch wenn es eine schmerzliche Erfahrung ist. Warum? Weil man nur dann klug ist und dann es ändert in seinem Leben. Theoretisch wissen wir, haben wir gesagt, vieles. Was wir brauchen, ist Erfahrung. Und der Mensch des 21. Jahrhunderts, der fragt nicht mehr, was ist wahr. Früher, als ich angefangen habe als junger Theologe und Seelsorger, da habe ich noch mit der Wahrheit punkten können. Da habe ich gesagt, schau, das ist die Wahrheit. Aha, dann hat man sich da orientiert. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr, denn jeder sagt, das ist deine Wahrheit, ich habe eine andere Wahrheit, alles ist wahr, alles ist relativ, also im Prinzip macht er keine Sorgen, es ist alles richtig. Nein, es ist nicht alles wahr und es ist nicht alles richtig. Und jetzt geht es heute nicht mehr um Wahrheit, sondern der Mensch des 21. Jahrhunderts, der fragt, funktioniert es? Das ist interessant. Er fragt, funktioniert es? Weil wenn es funktioniert, dann ist es wahr. Also zeig mir deinen Glauben, ob er funktioniert oder nicht. Wenn er funktioniert, dann nehme ich ihn an. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt glückliche Menschen sind, denn mit anderen, die wir zusammenkommen, werden uns anschauen und werden uns fragen, du warst jetzt in dem Seminar Schritte zum Glücklichsein, funktioniert es? Wenn es funktioniert, dann gehe ich auch hin und horche mir das Seminar an. Wenn es nicht funktioniert, dann brauche ich gar nicht hingehen. Das heißt, wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Erlebnisse. Ja, das passt wirklich so. Das geht wirklich so. Wenn du das und das machst, Naturgesetze probierst du aus, du machst eine Erfahrung, jawohl, das ist wahr. Und genauso die geistlichen Gesetze. Wir brauchen Erlebnisse, wir brauchen Erfahrungen, wir brauchen Praktisches, was uns hilft für unser tägliches Leben. Und das ist es, was wir dann anderen weitergeben können. Nicht die Theorie, sondern die Erfahrung. Nehmen Sie also Ihren Nachbarn an die Hand und sagen, komm, ich zeige dir den Weg zum Glücklichsein. Was brauchen wir noch? Neben Begegnung, Identifikation, Beständigkeit, Erfahrung brauchen wir auch Liebe. Oder? Braucht jemand keine Liebe? Jeder von Ihnen sagt, naja, ich brauche Liebe. Aber wenn ich von Liebe spreche, dann spreche ich jetzt nicht von Sex, wie wir in einem Seminarabend besprochen haben, nicht von Eros, sondern von Agape. Wir brauchen diese selbstlose Liebe, die uns glücklich macht. Diese Liebe, die beständig ist, die nicht einmal ein Gefühl ist, ja, hoch, jauchzend, jetzt ist sie da und dann ist sie wieder nicht da, die Liebe. Das meine ich nicht, dieses Gefühl, was man oft unter Liebe versteht oder dieses Verliebtsein. Ja, das ist ein Gefühl, das vergeht nach 2 Jahren. Das ist nicht Liebe. Wir brauchen diese beständige Liebe, wir brauchen sie für unser Leben und für unser Glücklichsein. Und jetzt werden Sie mir die Frage stellen, ja, wo kriege ich denn das alles her? Ja, Herr Fuchs, Sie haben schon recht, das brauchen wir alles, aber wie kriege ich das her? Und die Antwort ist ganz einfach. Sie steht schon auf der Tafel. Sie steht schon da oben. Habt ihr es schon gefunden? Schaut einmal genau hin. Es ist der Anfangsbuchstabe des einzelnen Bedürfnisses. Begegnung. Identifikation, Beständigkeit, Erfahrung und Liebe. Und die Antwort ist ganz einfach. Es gibt eine Quelle für alle diese Bedürfnisse, nämlich die Bibel. Die Bibel ist kein normales Buch. Sie ist vom Schöpfer gegeben als Anleitung, als Betriebsanleitung für ein glückliches Leben. In der Bibel findest du Begegnung. Sie beschreibt Lebensgeschichten und nimmt sich kein Blatt vor den Mund, auch wenn diese Lebensgeschichten total daneben waren. Sie beschreibt sie so, wie es gewesen ist, damit wir lernen daraus und uns begegnen und identifizieren und sagen können, aha, so macht man es nicht. Also mach's ich besser. Oder aber sie zeigt dir auf, wie es wirklich geht und du hast Identifikation. In der Bibel hast du Beständigkeit und das ist so faszinierend. Dieses Buch ist ein uraltes Buch, eine Entstehungsgeschichte von 1500 Jahren und ist immer noch aktuell, moderner als jede Psychologie. Man braucht sich nur ein bisschen damit beschäftigen. Und jetzt ist es egal, ob das eine katholische Bibel ist oder eine evangelische Bibel ist, es steht überall dasselbe drinnen. Der eine sagt nur, Jesus ging durch die Tür und der andere schreibt, Jesus wandelte durch das Tor. Aber keiner sagt, er flog durchs Fenster. Also es ist immer und überall dasselbe drinnen, nur mit anderen Worten. Nehmen Sie also die Bibel zur Hand, egal was das jetzt für eine Bibelübersetzung ist, Sie werden Beständigkeit bekommen. Da gibt es Werte, die haben Ewigkeitswert. Die ändern sich nicht. Genauso wie Gott sich nicht ändert und auch wie sich die Naturgesetze nicht ändern. Ja, stellt euch vor, kein Chemiker würde sich ins Labor trauen, wenn sich jeden Tag die Atomtabelle ändern würde. Katastrophe. Nein, damit kann er rechnen, mit diesen Naturgesetzen. Und wir können auch mit diesen geistlichen Gesetzen rechnen. Wir haben da Beständigkeit, wir haben Orientierung. So wie der Astronaut dann wissen können, ah, da geht's nach Hause, das ist der richtige Weg. Das macht uns glücklich. Was glauben Sie, wie der glücklich war, als er dann wieder den Weg nach Hause gefunden hat? Die Bibel ist ein Buch, nicht theoretisch mit allem Wissen, was wir brauchen, sondern der Erfahrung. Und da sagt Gott, probier mich aus. Mach's und du wirst Wunder erleben. Es ist tatsächlich so, du kannst dieses Wort ernst nehmen, du kannst auf dieses Wort bauen, du kannst dem wirklich vertrauen. Du hast ein Buch, wo du Erfahrungen bekommst. Und es ist das Buch der Liebe. Es ist die Quelle der Liebe. Und wenn Sie diese Quelle der Liebe, des Geistes der Liebe haben wollen, dann gehen Sie in die Bibel hinein und schauen Sie hinein, jeden Tag ein bisschen etwas, und Sie werden eines erleben. Es ist die Betriebsanleitung des Schöpfers für unser Leben in Liebe. Und wenn Sie ein Auto kaufen, dann haben Sie im Handschuhfach eine Betriebsanleitung. Der Erbauer, Henry Ford oder wer auch immer das ist, hat eine Betriebsanleitung geschrieben. Wohl dem, der diese Betriebsanleitung liest. Es gibt Leute, die machen sich ein Hobby daraus, keine Betriebsanleitung zu lesen. Es ist wichtig, dass ich weiß, wofür welcher Knopf ist und was ich machen muss, damit das funktioniert. Du kannst natürlich sagen, das ist egal, das Auto gehört mir, in das Getriebe kommt Sand und in den Tank kommt Wasser, das ist billiger. Okay, du darfst dich nur nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Am besten ist es, du liest die Betriebsanleitung und weißt, wie, was, wo funktioniert. Und so hat auch der Schöpfer uns eine Betriebsanleitung für unser Leben mitgegeben und gesagt, schau, das ist die Betriebsanleitung zum Glücklichsein. Wenn du so lebst, dann wird es funktionieren. Dann funktioniert die Ehe auch 50 Jahre lang, dann funktioniert die Erziehung, dann funktioniert dein ganzes Leben und das Leben ist dann ein glückliches Leben. Wohl dem, der sich diese Betriebsanleitung ein bisschen zu eigen macht. Deshalb müssen Sie nicht bigotisch werden und fanatisch werden und da jetzt ein Bibelforscher werden oder was auch immer, sondern nehmen Sie einfach dieses Buch. Fangen Sie jetzt nicht an, im Alten Testament zu lesen, sondern fangen Sie im Neuen Testament an. Es hat zwei Teile, die Bibel, Altes und Neues Testament. Fangen Sie im Neuen Testament an und lernen Sie Jesus kennen. Das ist das Geheimnis. Es ist auch gleichzeitig der Kompass für mein Leben. Weil dann weiß ich, wo oben und unten ist und wo es hingeht in die Zukunft hinein. Menschen sind heute so angstvoll, weil es also drunter und drüber geht. Die Kriege und die ganzen Katastrophen und was noch alles an Seuchen kommt. Wie wird das noch werden? Was wird noch werden? Die Bibel sagt es Ihnen ganz genau. Sie brauchen keine Angst haben. Es ist der Kompass für mein Leben und wohl dem, der einen Kompass hat, der kann sich durch die Wirrnisse dieser Zeit durchfahren und führen lassen, um ans Ziel zu kommen. Also meine Bitte an Sie ist die, nehmen Sie das alte Bibelbuch wieder einmal her. Sie haben sicher irgendwo eines noch zu Hause, am Dachboden, von der Schule noch her bekommen. Und wenn nicht, dann kriegt man in jeder Buchhandlung eine Bibel. Oder wenn Sie jetzt dann am Mittwochabend kommen, können Sie auch von uns eine Bibel bekommen. Da finden Sie den Sinn im Leben. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das bis ins Detail zu erklären, aber eines gebe ich Ihnen schon mit. Was ist der Sinn in meinem Leben? Wir haben gesagt, der Schöpfer, der sagt, was der Sinn dieses Gegenstandes ist. Also sagt mir auch der Schöpfer, und haben Sie gewusst, dass Jesus der Schöpfer ist? Nein? Dann kommen Sie am Mittwoch und hören Sie sich das genauer an. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Und er hat gesagt, was der Sinn in unserem Leben ist. Und da heißt es ganz am Anfang bei der Schöpfung, er schuf den Menschen. Zuerst einmal hat er gesagt, lasset uns Menschen machen. Das heißt, der Sinn im Leben ist Mensch sein. Mensch sein. Nicht mehr und nicht weniger. Lasset uns Menschen machen. Und dann sagt er noch, ein Bild, das uns gleich sei. Mensch sein heißt, den Sinn im Leben zu verwirklichen. Mensch sein, so wie der Schöpfer ihn gedacht hat. Denn wenn ich heute auf die Straße gehen würde und die Leute fragen würde, was verstehen Sie unter Menschsein? Auch das haben wir verloren. Wahre Menschlichkeit gibt es ja nicht mehr. Wir sind so unmenschlich geworden. Wir leben wie die Tiere, vegetieren herum, anstatt dass wir Menschen sind. Wir haben das leider verloren, das Menschsein. Und so haben wir auch den Sinn verloren in unserem Leben. Aber der Schöpfer hat uns nicht im Unklaren gelassen. 4000 Jahre später hat er seinen Sohn in die Welt geschickt, nämlich Jesus. Und er hat gesagt, das verstehe ich unter Menschsein, so wie Jesus sein. Bumm, jetzt haben wir es. Menschsein hat einen Maßstab, nämlich Jesus. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von Ihnen hier im Saal mir zustimmen wird, dass Jesus ein guter Mensch war. Oder? Natürlich. Jesus war ein guter Mensch. Das versteht man unter Menschsein. Also wenn wir also diese Betriebsanleitung hernehmen, das Leben Jesu anschauen und da lernen von ihm, was heißt Menschsein, dann dürfen wir eines erkennen, er ist das zentrale Thema der Bibel. Zuerst einmal lesen Sie das Neue Testament, weil das ist die Erfüllung. Dann werden Sie das Alte Testament besser verstehen, denn auch im Alten Testament ist Jesus das Zentrum. Es ist die Anleitung zum Menschsein. Und wenn wir eines erkennen, dass Jesus ein guter Mensch war, dann wollen wir ihn als unser Vorbild nehmen. Und was glauben Sie, was Nürnberg erleben würde, wenn alle Menschen sind. So nämlich wie Jesus. Er hat uns ein Beispiel von Menschlichkeit gegeben. Ich gebe es Ihnen noch zum Abschluss. Da erzählt er eine Geschichte, die damals wirklich passiert ist. Da kam ein Jude und ist unter die Räuber gekommen. Die Räuber haben ihn niedergeschlagen, haben ihn ausgebeutet, haben ihn fast getötet. Der Jude liegt also jetzt da in seinem Blut, einsam und verlassen, auf des Wegesrand. Und da kommen Leute vorbei. Da kommt zuerst einmal ein Rabbiner, ein Gesetzeslehrer, auch ein Jude. Der sieht den Mann liegen in seinem Blut und der bleibt gar nicht stehen und geht weiter und lässt ihn in seinem Blut liegen. Dann kommt wieder einer, der am Tempel tätig ist, ein Tempeldiener, lässt den Mann liegen und geht weiter. Ich weiß nicht, was Sie gemacht hätten. Aber dann kommt ein Ausländer daher, kann man fast sagen. Es war ein Samariter. Die Samariter, die sind leider ein bisschen schlecht behandelt worden von den Juden. Die Juden haben die Samariter so als Menschen zweiter Klasse angesehen. Das ist heute leider der Fall. Es gibt Menschen und es gibt Untermenschen. Es gibt Religionen, die haben Kastenwesen. Da gibt es bessere und schlechtere und auch bei den Christen gibt es solche Heilige und Allerheiligste und Hochwürden. Und die anderen sind die Laien, das ist das Untervolk. Das ist traurig, das ist unmenschlich. Und die Juden haben die Samariter als schlechte Menschen betrachtet und haben oft sogar so abschätzig von ihnen geredet, dass sie gesagt haben, du Hund. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn einer zu dir sagt, du Hund. So abschätzig. Und jetzt liegt da einer, der so abschätzig von mir geredet hat, in seinem Blut. Wie reagierst du, wenn dein Feind in seinem Blute liegt? Dann stehst du da und sagst, das hast du davon, das Geschichte recht. Ich lass dich so, wie du bist. Aber was macht dieser Samariter? Er geht hin, er verbindet seine Wunden, er wäscht ihm die Wunden, salbt sie mit Öl, nimmt ihn auf, bringt ihn zur nächsten Herberge und gibt dem Wirten Geld, damit er den Mann noch betreut. Das ist Menschlichkeit. Und Jesus sagt, so sollten wir sein. Liebe deine Feinde sogar. Also gib, was du hast. Nicht lass den liegen und geh vorbei. Und nein, das ist nicht Menschlichkeit. Das ist wahre Menschlichkeit. Und darum sagt die Bibel, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und wisst ihr, was Demut heißt? Nein? Mut zum Dienen. Mut zum Geben. Mut zum Helfen. Mutig dem anderen entgegenzugehen, auch wenn er jetzt meiner Liebe nicht wert ist, aber er braucht mich. Das ist der Weg zum Glücklichsein. Den anderen zu helfen, glücklich zu machen und zu dienen. Das mache ich freiwillig. Das hat mir keiner gesagt, ich muss es tun. So, das war eigentlich ein wichtiger kleiner Ausflug in unsere Frage, was muss ich tun, um glücklich zu sein? Das Geheimnis ist dieses Bild hier. Haben Sie ihn schon gefunden? Heute hat ihn jeder gefunden. Ja, habt ihr ihn noch? Das letzte Mal haben wir ihn genau kennengelernt. Wer ihn noch nicht kennt, weil er vielleicht das erste Mal hier ist, ich zeige Ihnen jetzt das reine Bild noch einmal. Hier ist diese Klexografie sozusagen. Und dann seht ihr Jesus, wie er sie anschaut. Ein Mann der Liebe, ein wahrer Mensch, der uns glücklich machen kann, weil er sagt, gib das, was ich dir gebe, den Geist der Liebe, den Geist der Freiheit, den Geist der Ordnung. Mach das, weil ich dir das jeden Tag wieder gebe. Ich bin für dich da. Du bist nicht alleine. Und wenn du einsam und alleine bist, eines darfst du wissen. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das macht mich tröstlich. Auch wenn ich niemanden habe, der mich liebt, sagt Jesus, ich habe dich je und je geliebt. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Auch wenn die Mutter dich abtreiben wollte, einer ist da, der sagt, ich habe dich gewollt. Ich habe dich geschaffen. Ich habe gewollt, dass diese Eizelle mit dieser Samenzelle zusammenkommt. Du bist mein. Und meine Bitte ist jetzt die, geben Sie dieses Bild weiter. Ich möchte gerne, dass jeder von euch dieses Bild hat und es weitergibt. Erklären Sie an diesem Bild den Menschen, was ich Ihnen in diesem Seminar erklärt habe. Am Anfang sehen die Leute nur schwarz-weiße Flecken. Am Ende sehen sie eine Person, nämlich Jesus, die sie lieb hat, der die Quelle der Liebe ist und der die Quelle des Glücks ist und des Glückes, das nie vergeht. Ich kann Ihnen das nur aus eigener Erfahrung sagen, sonst würde ich nicht hier stehen. Wollen wir noch einmal zur Erinnerung die Leitsätze festhalten? Suchen, wer weiß den zweiten? Finden, kennen, erkennen, bekennen, lassen, leben. Das sind diese großen Gedanken. Zum Suchen haben wir gesagt, wer sucht, der findet. Zum Wort finden haben wir gesagt, was du suchst, wirst du finden. Zum Kennenlernen haben wir gesagt, was du glaubst, wird dir geschehen. Zum Erkennen, was du erbittest, wirst du empfangen. Zum Bekennen, was du bekennst, das macht dich frei. Zum Lassen, was du bist, wirkt auf andere. Es geht um die rechte Motivation. Und heute haben wir kennengelernt, was du willst, dass man dir tut. Tu du zuerst einmal dem anderen. Warte nicht, bis der andere kommt. Manche sagen, so, jetzt bin ich neugierig, heute bin ich ins Seminar gekommen, wer mich grüßt. Und dann gehen sie nach Hause und sagen, ich hab's gewusst, das sind alles kalte Leute, keiner hat mich gegrüßt. Das ist nicht der Weg zum Glücklichsein, sondern gehen Sie mit dem Gedanken ins Seminar, wen kann ich heute grüßen und ein nettes Wort sagen? Was glauben Sie, was dann passiert? Wir sind alle glücklich gemacht worden. Die 7 Schritte zum Glücklichsein heißen also, suche, aber suche nicht im körperlichen Bereich, suche nicht im seelischen Bereich, suche im Geist. Finde und finde die Wahrheit. Suche nicht das Glück, sondern finde die Wahrheit. Kenne die Macht des Glaubens. Dir geschehe nach deinem Glauben und frage, ist das glaubwürdig? Ist die Bibel glaubwürdig? Ist Jesus glaubwürdig? Ja, das ist es. Erkenne die wahre Liebe in Jesus, in dieser Person, die für dich da ist. Bekenne deine Schuld und vergib. Du wirst auch Vergebung bekommen. Lasse dich vom Geist der Liebe leiten und lebe, um zu geben. Zum Abschluss möchte ich noch ein kleines Wortspiel mit Ihnen machen. Es ist interessant, im Hebräischen klingt das Pluralwort für Schritte, Ashurei, wie das Wort Ashrei, das heißt Glück. Schritte zum Glücklichsein. Schritte, die sich an Gottes Weg halten, Schritte, die sich an die Bibel halten, Schritte, die sich an Jesus halten, sind Schritte, die zu einem glücklichen Leben führen und sind geistliche Gesetze. Wohl dem, haben wir gesagt, der nicht im Rat derer sitzt, die von Gott nichts wissen wollen, sondern der zu Gott kommt, er wird glücklich werden. Auf so einen Zufall sind Sie nicht angewiesen, dass Gott Ihnen die Bibel vom Himmel schickt. Die gibt's in jedem Verlag, jeder Buchhandlung kann man eine kaufen. Und ich möchte Sie ermutigen, kommen Sie zum Seminar, dann bekommen Sie auch eine Bibel und da werden Sie dann im Johannesevangelium diesen Jesus, den Einzigartigen, den Unvergleichlichen kennenlernen. Ich möchte Sie also ermutigen, Mittwoch, kommenden Mittwoch, jeweils um 19 Uhr, jeden Mittwoch, trefft ihr euch hier, um diesen einmaligen Mann kennenzulernen. Ganz objektiv, es geht hier nicht um irgendeine Religionsgemeinschaft oder Zugehörigkeit, sondern um den Mann der Liebe, der Mensch war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wer das nicht kann, weil wir jetzt dann später diese DVDs weitergeben, dann möchte ich Sie ermutigen, schauen Sie auf meinen YouTube-Kanal, Raimund Fuchs. Und da sehen Sie meine Frau und mich, klicken Sie drauf, dann sind Sie auf meinem Kanal und dann unter der Playliste Schritte des Glücklichseins. Schritte zum Glücklichsein. Werden Sie diese Vortragsreihe finden und dann bin ich jetzt dran, demnächst auf meinem Kanal dieses Jesus-Seminar hinaufzugeben, damit wir auch Jesus genauer kennenlernen. Das wäre für heute gewesen. Es gibt noch ein Zusatzmaterial, das ich Ihnen auch ans Herz legen würde. Es ist ein tolles Büchlein von einer christlichen Schriftstellerin, die wirklich etwas vom Leben verstanden hat und auch vom Glauben verstanden hat. Gedanken vom Berg der Seligpreisungen oder Leben in Fülle heißt es. Oder der Weg zu Christus oder der bessere Weg. Das sind Themen, Bücher, die genau das beinhalten, was wir in diesem Seminar jetzt miteinander besprochen haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen helfen konnte. Und wenn ich da und dort eine Rückmeldung mal bekomme, das hat mir geholfen, dann ist das für mich der größte Lohn des Glücklichseins, weil man auch anderen wieder geholfen hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.